Wir müssen das gleich nachspielen.
Hey, Michael.
I'm a lover, not a father.
Die Jacke ist ja auch so das Symbol, ne?
Das war schon stark.
Das war Kunst, ja.
Boah, ist ja ganz nett, aber...
Ich find's furchtbar.
Oh, Alex.
Oh.
Hi. Schön, dass du wieder dabei bist. Und,
immer wieder gerne.
Du hast dich auch heute auf das Jubiläum gut, wie soll man sagen, eingesungen.
Das Jubiläum.
Jubiläum, genau. Ich hatte in der letzten Folge schon ein bisschen gespoilert. Heute ist Jubiläum, aber das hat nichts mit Boys of Summer zu tun.
Nein.
Das heißt, wir sind in Folge Nummer 45 gelandet. Das ist noch kein Anlass für ein Jubiläum.
Na
aber
gut.
Alex, worum geht's heute?
Geht heute um das meistverkaufte Album. Oder wie sagen wir, das am meisten verkaufteste, meistverkaufte
Verkaufteste,
Album.
Genau,
meistenverkaufteste. Um das meistverkaufte.
Meistens verkaufte.
Meistens wird's verkauft, manchmal auch nicht. Es geht um das meistverkaufte Album aller Zeiten aus dem Jahr 1982. Es geht um Thriller von Michael Jackson, das in diesem Monat am 30. November 1982 erstmals auf den Markt kam.
Heißt das, wir sind ein bisschen zu früh? Wir sind unserer Zeit voraus.
Ja, ach, ich finde es eher, wir haben jetzt den 3. November. Das Album wurde tatsächlich bis zum 8. November 1982 aufgenommen. Insofern sind wir halbwegs drauf. Ich finde das aber immer wieder nicht zuletzt, wenn man, ja, auf jeden Fall, nicht zuletzt, wenn man sich die aktuellen Presszeiten für Vinyl anguckt, also wie ein Album bis 22 Tage, bevor es in den Läden steht. Und ja, ich denke mal auch nicht in einer geringen Auflage. Wie das 22 Tage vorher noch aufgenommen wird, unglaublich. Die Auflage war nicht gerade gering. Es ist auch nicht gerade eins der Frühwerke von Michael Jackson, sondern es ist schon das 6. Studioalbum, aber das 1. in den 80ern.
Genau so ist es, denn Michael Jackson, wir wissen es natürlich alle, der King of Pop, er hatte seine Karriere sehr früh angefangen. Er ist 1958 geboren und stand schon in jungen Jahren auf der Bühne, zusammen teilweise mit seinen Brüdern, als The Jackson 5. Und du sagst es, ne? 5 Alben waren vorher schon veröffentlicht worden. Und das letzte 1979, Off the Wall. Entschuldigung, nicht The Wall. Ich war jetzt hier bei Pink Floyd, sondern Off the Wall.
Ist sogar dasselbe Jahr. Warte mal. Und es sind auch nur 2 Monate dazwischen. Oder
okay.
3. Ja, anderes Thema.
Boys of Summer Investigativ.
Mir wird das Boys of Summer Mashup, der Boys of Summer Megamix, der beide Alben miteinander vermengt, besser gefallen, um ehrlich zu sein.
Das würde ich gerne mal hören.
Dass noch keiner gemacht hat. Leute, auf da.
Also bitte, wenn ihr unseren Podcast hört und wenn ihr irgendwie das technische Know-how habt, bitte. Off the Wall, genau. Was macht dieses Album so besonders? Weil erfolgreich war es ja auch. Auf jeden Fall. Und wer hatte da seine Finger im Spiel? Außer Michael Jackson natürlich. Der hatte seine Stimme im Spiel.
Quincy Jones.
Ja, Quincy Jones nämlich, der wirklich in den 60ern und 70ern sich einen hervorragenden Ruf als legendärer Produzent erarbeitet hat. Und diese Zusammenarbeit war sehr fruchtbar, denn das Album verkaufte sich auch über 20 Millionen Mal. Und welche Stilrichtung hat Michael Jackson dort zum ersten Mal inkorporiert, wie soll man sagen? Also tanzbar war seine Musik ja eigentlich schon immer.
Das war natürlich stark geprägt von der Disco-Musik, wie natürlich auch The Wall mit Another Brick in the Wall, muss man fairerweise sagen.
Okay.
Und
drüber nachdenken.
Ja, auch da war es der Produzent schuld tatsächlich. Off the Wall ist allerdings, sehr von Quincy Jones geprägt. Wir haben Michael Jackson hat auf dem Album nur einen Song allein geschrieben. Das ist aber immerhin auch vielleicht der bekanntesten, Don't Stop Till You Get Enough. Die anderen stammen von teils externen Songwritern, von Paul McCartney ist auch schon einer geschrieben Und ja, 3 Jahre später wollte Michael Jackson dann auch selber ein bisschen mehr ran und ja, hat sich gegenüber seinem Produzenten sicher auch mit dem Rückhalt der Verkaufszahlen des letzten Albums ja, ein bisschen mehr durchgesetzt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses ich glaube, Kräfte messen, so schlimm war es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber es ist ein bisschen dieses ja, dieses Gleichgewicht, um das vielleicht schon manchmal gerungen werden musste, was das Album im Grunde zu dem ja, zu dem Hit oder zu der Hit-Sammlung auch einfach macht, als die wir es heute kennen.
Das heißt, du möchtest sagen, wir haben auf der einen Seite Quincy Jones, einen wirklich sehr erfolgreichen Produzenten natürlich, aber auch eine sehr starke Persönlichkeit.
Ach, kommen wir später noch zu, auf jeden Fall. Bis heute, genau.
Der wirklich seinen Stempel auf dieses Album gedrückt hat. Auf der anderen Seite haben wir Michael Jackson, der aber jetzt... Ja, ich meine, die Disco-Welle war dann 1982 auch irgendwie wieder abgeebbt und der ja den Sound so ein bisschen öffnen wollte. Und ja, das, du sagst, Kräfte messen kann man natürlich auch irgendwie schon sagen, weil Michael Jackson hat natürlich auch seine eigenen Ideen gehabt und der allerdings sich auch gar nicht nur als Sänger verstanden hat, genau, weil er... ist ja in den 70ern, klar, ich meine, es war einfach so eine Melange irgendwie, ne, Gesang und Tanz vor allen Dingen. Und es heißt von den Aufnahmen zu Thriller, dass es da auch gewisse Spannungen zwischen den beiden gab, weil Michael Jackson dann doch irgendwelche Tanzschritte lieber einstudierte, als sich irgendwie auf die Songs zu konzentrieren.
Als Performer sah er sich halt.
Als,
ne?
Performer, ja, wunderbar, genau. Und das war er natürlich auch.
Absolut.
Das ist ja eigentlich auch so eine Sache, mit der, also wie wir Michael Jackson quasi in Erinnerung haben. Aber jetzt würde ich dich gern mal fragen, Alex. Ei. Du als Jungspund, als nach den 80er Jahren aufgewachsener Mensch, wie hast du denn Michael Jackson eigentlich kennengelernt? Sicherlich nicht.
Damals bei der Fan Convention 2003 habe ich ihm die Hand geschüttelt. Nein. Wie habe ich ihn kennengelernt? Ja, als obskure, schillernde Figur in den Medien irgendwie. Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, wie er in seinen letzten Lebensjahren aussah. Und ja, so kannte ich ihn irgendwie. Und man wusste irgendwie schon, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier sogar, dass ich erstmal in meinem Kopf gab es halt so zwei Leute. Es gab halt immer Michael Jackson. Das war auch dieser Typ, der dann eben so aussah. Und dann liefen aber auch dann im Musikfernsehen, lief dann auch schon mal so ein Video von einem Michael Jackson, habe ich dann immer gesehen. Und dann so, ach ja, okay, verrückt, das ist irgendwie auch, den gibt's auch noch. Also so das deutsche Michael dann so Michael war, das war dann wieder Schrift gegen Wortsprache irgendwie. Das hat eine Weile gedauert. Ich glaube, dass zu der Zeit, auch wenn das Ende 90er ist, ob das dann irgendwie nochmal neu, da lief auf jeden Fall der Earth Song auf jeden Fall auch im Musikfernsehen. Den kennst du, ne?
Ich bin jetzt mit dem jüngeren. Ja, natürlich, ja, klar.
Oh, das war gar nicht so scheiße für meine Verhältnisse. Ja, genau.
Müssen wir gleich noch einen Effekt drunter.
Ja, reichlich. Perfekt. Ein Autotune, ne, genau. ja, nee, der lief auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, das waren zwei spätere Hits eigentlich. Der und dieses You Are Not Alone. Ja.
Ich kenne ihn garantiert.
Okay, aber du kennst den Earth Song, ja, genau. Ja, das habe ich so mitbekommen, ja, und ja, ich meine, gar nicht so viel später ist er dann irgendwie auch schon gestorben, ne? Also das meine...
Sehr traurig, ja.
Auf jeden Fall. Also meine Wahrnehmung zur während seinen Lebzeiten, ja, ich hab ihn noch erlebt irgendwie, aber war sehr, ja, obskur und kurz und ich glaube irgendwie manchmal weniger von Musik geprägt, als es... Ja, es ist ihm selber vielleicht auch lieb gewesen,
absolut,
wäre.
Genau.
Ne?
Im Grunde genommen war Michael Jackson natürlich irgendwie so eine abgehobene Figur, also eigentlich schon eine Kunstfigur, durch die ganzen Gesichtsoperationen und so weiter. Ich meine, er lebte dann natürlich auch irgendwie in so einem Spannungsgefüge, was einfach ja sehr unfall. Und da sind wir natürlich wieder bei Thriller. Und
damit sind wir beim
Thema.
Damit sind wir beim Thema und ich dachte, wir sind vielleicht auch direkt beim ersten Song des Albums, denn du hast eben so wunderbar gesagt, er wollte als als Performer, als Gesamtkunstwerk. Er wollte seinen Sound öffnen. Und ich glaube, das ist auch schon mal wieder ein Erfolgsindikator für Thriller. Er wollte seinen Sound nicht wechseln oder ändern oder dem neuen Hype hinterher oder jetzt alles mit Synthesizern zuklatschen oder irgendwas. Nein, er wollte das öffnen und neue Sachen
inkorporieren.
Ja, genau. Insofern finde ich auch Thriller noch einige Disco-Spuren. Und okay. Ich finde, wenn wir ins Album einmal einsteigen, dann merkt man das auch recht schnell. Ich finde eigentlich, dass schon der Opener, Wannabe Starting Something.
Ja, es ist ja tanzbar, ne?
Es ist noch tanzbar und es hat so ein paar, es ist so dieser direkte Cut irgendwie von diesen tanzbaren Rhythmen und es hat so ein paar, aber sehr, sehr weiche Synthesizer dahinter irgendwie so, die sich eigentlich in diesen organischen Sound noch einfügen. Klar, du hast diese 80er Hi-Hat irgendwie, wie du sie dir richtig vorstellst.
So anschwellende.
Genau. Das ist alles noch drin, aber es ist auch alles, Es ist auch alles organisch und das ist, ohne jetzt vorwegzugreifen, vom Sound des Albums her schon, es gibt diese 80er-Sachen, die so zeitlos klingen, weil die Synthesizer cool, aber auch ein Touch Retro, aber sonst was sind, aber es einfach rund klingt und nicht überholt, aber hier ist wirklich, ja, also man hört halt, die Instrumente sind halt auch einfach alle wirklich so eingespielt, so wie wir sie hören. Und von welchen Leuten, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber
genau.
Ich glaube fast, wir hören doch erstmal rein, oder?
Ja, lass das machen. Weil natürlich habe ich mir das Album angehört und natürlich kenne ich auch eigentlich alle Singles von damals. Und wir müssen ja auch sagen, ne, 7 von 9 Songs waren Singles von dem Album. Das ist
Selbstbewusstsein, ja.
Ich kannte die natürlich alle, aber ich musste mir das alles nochmal so ins Gedächtnis rufen. Und wenn ihr den Song hört, dann, ja, ihr werdet ihn wiedererkennen auf jeden Fall.
Das kommt schon wieder, genau. Wannabe Starting Something jetzt in unserer Spotify-Playlist. Schaut gerne einmal oben in den Shownotes. Da gibt es den Link zur Spotify-Playlist. Oder ihr könnt auch manuell danach suchen. Boys of Summer, die Playlist zum Podcast. Da findet ihr jeweils die aktuelle Folge ganz oben und darunter alle Songs, die wir hier erwähnen. Und könnt dann unkompliziert hin und her switchen. Bis gleich.
Das war Wannabe Starting Something und da hören wir zwei Einflüsse eigentlich raus. Also einmal haben wir wirklich noch einen sehr starken Rückgriff auf die, ja, Disco-Musik oder Rhythm and Blues-Musik der 70er Jahre. Und zwar einmal durch die Bläser natürlich und auch, wenn man so diese Gesangslinie nimmt, ne? Alex, du bist beeindruckt.
Ja, nee, ich überlege gerade, plus dann eben, was ich auch so typisch noch finde, sind diese typischen Bläser-Einwürfe.
Ja.
Und die haben, glaube ich, zu der Zeit schon viele Bands auch durch diese heute recht kultigen, aber natürlich nicht ansatzweise wie echte Blasinstrumente klingenden Synthesizer-Variationen ersetzt. Ich erinnere da gerne an das Forever Young Solo von Alphaville. Und er hat aber eindeutig noch über den durchaus vorhandenen Synthesizern, über diesen Synth-Bass, der nochmal drüber gelayert ist, immer noch echte Bläser drüber. Und das ist für mich noch so ein typisches 70er Disco-Partyband-Ding irgendwie.
Genau, und die andere Sache, die Michael Jackson da inkorporiert hat, ist, naja, der Song, der fadet dann ja quasi, oder er wechselt dann ja quasi in so, ja, afrikanischen oder Gospel-Gesänge, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und da gab es dann hinterher doch ein bisschen Knatsch, weil es ist die Zeile, Moment. Genau, das ist Manu Dibango, Soul Makossa aus dem Jahr 1972. Und da gab es später ein bisschen Knatsch, weil, dann kam Manu Dibango irgendwann an und sagte so, ey Junge, das ist eigentlich aus meinem Song. Und das ist jetzt nicht nur nett zitiert, sondern gib mir doch ein bisschen Geld dafür. Und man hat sich außergerichtlich geeinigt tatsächlich. Bis 2007. Dann kam nämlich Rihanna und wollte genau diesen Part aus dem Michael Jackson Song covern. Und Michael Jackson hat gesagt so, ja, das ist eine wunderbare Idee, mach das doch bitte. Und dann kam Manu Dibango an und sagte so, ja, hallo, aber eigentlich ist das doch mein Song. Und dann hat er beide verklagt.
Ob Michael Jackson das jetzt natürlich wirklich so gesagt hat, hau rein, Rihanna, mach, ist natürlich die Frage.
Rihanna, komm, jetzt hier.
Aber ja, ich meine, das zeigt halt einfach so ein bisschen die Probleme mit diesem außergerichtlich gesettelt irgendwas bei sowas. Denn ja. Ich sag mal so, wenn sich Musiker ein extra Writing Credit, einen zusätzlichen Credit auf den Song erklagen können, ist das zwar für den Künstler recht teuer, aber natürlich, ja, gerade wenn du halt irgendwie dann so ein ikonisches Album machst, was irgendwann mal gesampelt wird, macht's das natürlich einfacher, ne? Aber man muss natürlich sagen, ich sprach ja schon bei Off the Wall davon, dass Michael Jacksons eigene Songwriting-Credits da etwas kleiner gehalten sind. Wanna Be Starting Something zum Beispiel ist direkt von ihm alleine geschrieben, und zwar Text wie auch Musik. Und ja, diese eine übernommene Sequenz, das hat er daneben anders gelöst, genau.
Naja, wie auch immer. Aber was sagst du? Mitreißend, du möchtest sofort auf die Tanzfläche und mitklatschen, yeah.
Ein Ticken zu lang. Der Song dauert über 6 Minuten, es dauert dann 5 Minuten, bis es überhaupt mal irgendwie aus diesem Schwung rauskommt in diesen Gospel-Part. Cool und zeigt, wohin die Reise geht, ist wahrscheinlich auch der perfekte Übergang zwischen den beiden Alben. Und ich glaube, das ist für so einen schönen 80er Boys of Summer Megamix ein super 2-3-Minuten-Segment, um ehrlich zu sein, was schon in the groove bringt. Aber für so zu hören, mir tatsächlich ein Ticken zu lang, müsste ich vorsichtig sagen. So, und ohne jetzt natürlich sagen zu wollen, dass es erstmal schwierig weitergeht, nein, aber danach kommt mit Baby Be Mine einer der beiden Songs, die nicht als Single ausgekoppelt wurden, also automatisch schlecht natürlich, nein. Nee, aber ich sag mal so, allzu spektakulär ist das auch nicht. Ich finde, der Song hat nochmal so einen totalen Bee Gees-Anfang einfach und ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt Gründe, warum es andere Songs zur Single geschafft haben. Es wirkt ein bisschen, so wird es nicht sein, aber es wirkt eigentlich echt so ein bisschen, als würden die Songs in chronologischer Reihenfolge, wie es sich von Off the Wall wegbewegt hat, erscheinen. Aber mit Track 3 sind wir ja dann auch bei der ersten offiziellen Single angekommen. The Girl Is Mine. Und was ist hier die Besonderheit, Eckart?
Die Besonderheit ist, dass dieser Song ein Duett mit Paul McCartney ist. Und man hat den Song, also der erschien am 26. Oktober 1982. Also das heißt, perfekt platziert vor genau 40 Jahren. Wahnsinn. Man hat diesen Song als erste Single aus dem Album gewählt, weil man sich erhoffte, dass der Name Paul McCartney gerade im europäischen Raum die Türen öffnet, weil Paul McCartney hatte einfach in Europa er war bekannter einfach, hatte einen größeren Namen, natürlich durch die Bee Gees, wollte ich jetzt sagen,
ja.
Durch die Beatles.
Ja, also durch die großen Hits mit Rhythm of the Night und so, ja, genau.
Und das heißt, man hat dieses Duett, Michael Jackson und Paul McCartney, die im Text um ein Mädchen streiten, im virtuellen Sinne. The Girl Is Mine. Man hat die beiden zusammengepackt und ging denn die Chose auf?
Ich glaube, das finden wir nur raus, indem wir noch einmal kurz reinhören in The Girl Is Mine mit Paul McCartney von Michael Jackson in der Playlist.
I'm a lover, not a father.
Ja, damit sagst du eigentlich schon alles.
Ja, was ist das? Ist das eine Ballade oder ist das Soft Rock? Soft Pop. Mit Geigenschmalz. Keine Ahnung. Alex, ist das dein Favorit?
Das ist mein Favorit. Ich tue mich ganz, ganz schwer. Ich finde, es fängt so an, wie jede 80er Ballade anfängt, so. Also ich habe schon, also ich sag mal so.
Was nicht schlimm sein muss, ne?
Nee,
DX7 war noch nicht erfunden, wir wollen es sagen.
Nein, aber ich warte so ein bisschen drauf, dass 2000, 32, wenn dann die 50 Jahre Jubiläumsversion gehoben wird, dass man dann irgendwie doch noch die Version, wo sie es zu dritt mit George Michael singen, ausgehoben wird.
Also, Careless Whisper, du denkst genau, daran. Genau,
richtig. Okay. Nee, also ich es ist mir zu drüber. Es mag so alles okay sein. Ich muss sagen, ich finde den Text nicht originell. Ich muss sagen, am Ende, wenn sie so etwas, erst so etwas frei miteinander sprechen, du hast es ja wunderbar angeteasert, und sich hinterher dieses Ansingen, now she's mine, now she's mine, she's mine, no, 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 mine. Das ist, also, ich bin auch wirklich bei zum Glück englischsprachigen Liebesliedern eigentlich bei Schmalz relativ schmerzfrei, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist gerade das Duetthafte, was es hier noch schlimmer macht. Ich fände, Paul McCartney auf einem Rocking-Song, wo ja noch genug von kommen auf dem Album, und das dann so mit seiner Helter-Skelter-Stimme oder so, ich glaube, das wäre so viel interessanter möglicherweise, als es das hier ist. Aber das ist so einfacher Sport irgendwie. Aber ja, keine Ahnung,
instrumental lässt sich... Oder mit Shaggy dann so geil, total ja, drüber, aber stark, das kam erst später das leider. Ding,
genau.
Mr. Lover Lover.
Nee, aber ich finde, gegen das Instrumental ist nichts zu sagen. Wir haben auch einen super Basslauf wieder vom Bassisten Louis Johnson, den wir auch vorher schon auf Wanna Be Silent Something gehört haben. Da gibt's nichts zu meckern, aber der ganze Grundgedanke dieses Duets, wenn das europäische Verkaufsargument damals war, ich weiß nicht, ob man mich damit bekommen hätte. Also ich sag's mal so.
Okay. Na gut, und du? Aber ich glaube, wenn wir jetzt in der Chronologie des Albums weitergehen, dann kommen jetzt die richtig starken Songs. Also hacken wir einfach mal The Girl Is Mine und Paul McCartney und dieses Duett ab und gehen einfach weiter, weil jetzt kommt der Knaller.
Das gute Drittel, achso,
nee. Das gute Drittel, genau.
Ja. Ich meine nur, ist ein Drittel des Albums, des meistverkauften Albums aller Zeiten ist jetzt schon rum, und wir sagen so, komm, ja, das mal beiseite irgendwie.
Ja,
das
kriegt nee, ja fast so, schon so soll es natürlich auch nicht sein. Aber wenn wir natürlich von dem Überschallalbum, das wirklich alle Rekorde gebrochen hat, sprechen, dann ist natürlich, haben wir wirklich so die absoluten Höhen und darunter die, naja, ne, nicht so ganz, aber es sind trotzdem Höhen.
Die Erwartungshaltung ist halt einfach hoch, und damit muss es sich halt messen lassen. Also ich glaube, bei den größten Totalausfällen finden wir andere Sachen, aber muss, ne? Das Album kann ja auch nichts dafür, dass es so oft verkauft wurde, aber wenn man so vollmundig vorgeht, dann muss man auch liefern. Ich freue mich besonders, dass wir uns jetzt den ganz großen Hits des Albums annähern, weil ich mich gut daran erinnere, dass es in diesem Podcast schon mal um Michael Jackson ging, nur nicht unbedingt in einer Folge, wo ich es erwartet hätte. Und zwar in Folge 10 mit dem Titel Und der Tag ist gelaufen. 8 nervige 80er-Hits. Und
das war unser Jubiläum
quasi. Das war unser Jubiläum.
Und für unsere 10. Folge.
Richtig, und da hast du mir einfach dein wahres Gesicht gezeigt, denn wir sollten beide 4 nervige 80er-Hits nominieren, und dann kommst du mit Michael Jackson um die Ecke. Ja, aber
es tut mir ein bisschen leid, aber Michael Jackson hat natürlich jetzt auch sein wahres Gesicht gezeigt, weil, Alex, bitte.
Oh, da könnte man jetzt auch viele Wortspiele, naja.
Oh, nein, es geht ums Video, genau, natürlich.
Genau, also in der Folge ging es nicht um das Album Thriller, sondern um das Album Bad und den Song Dirty Diana, aber du hast mich ja eben gefragt, wie ich denn so Michael Jackson kennengelernt oder irgendwas habe.
Genau.
Und ja, wenn spätestens, wie gesagt, ne, als er dann gestorben ist, war ich 15, und spätestens dann hat sich natürlich der ganze Legendenstatus natürlich sowieso nochmal verzehnfacht. Aber für mich waren die Songs irgendwie an sich, also die großen Hits, immer unantastbar. Also das war so, ja, wahrscheinlich so ein bisschen Beatles, so ein bisschen Allgemeingut irgendwie. Das stellt man ja gar nicht in Frage, was bestimmt auch falsch ist. Aber keine Ahnung, irgendwie, mir war gar nicht klar, dass man das irgendwie groß, also man kann das komplett scheiße finden, aber dass man überhaupt differenzieren kann zwischen ein paar von Hits sind gut und ein paar sind es nicht. Du hast mir das beigebracht, vielen Dank dafür. Jetzt okay, möchte ich wissen, bitte. Deine Meinung zur Track Nummer 4, der Titelsong, Thriller.
Hervorragend. Du willst meine Meinung hören? Ja, natürlich, nein. Ich meine, es ist einfach, Dazu muss ich natürlich auch mal ganz kurz in meinem Gedächtnis kramen, ne, wie ich Michael Jackson kennengelernt habe. Und das war natürlich mit dem Album Thriller. Und da bin ich natürlich auch ganz, damals war ich ja irgendwie 10 oder so. Ja, da hat man natürlich auch nicht irgendwie so eine starke Meinung zu allen Sachen. Das heißt, das hört man im Radio, das findet man gut. Und bei Thriller kam dann natürlich noch das Musikvideo dazu. Das war schon stark, das war schon, ich meine, das wurde schon angekündigt als das Ding und oh, um Himmels Willen, wir haben ein Musikvideo, das 13 Minuten lang ist oder 14.
Das war Kunst, ja.
Das war schon ganz große Kunst und dann, Leute sind in den USA in Ohnmacht gefallen, als sie das gehört haben oder gesehen haben, ja. Und,
das hast du so als Kind alles mitbekommen, solche Meldungen
klar.
Auch.
Ja, gut, das war dann jetzt schon 84, ne? Das war die 7. und finale Single aus dem Album und da hat dann Michael Jackson, da haben Quincy Jones, da haben alle irgendwie nochmal alles krachen lassen.
Das war der krönende Abschluss, ja.
Okay. Das war wirklich der krönende Abschluss und es war schon ein bisschen gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
du hast das ja gesehen, lief das dann auch frei? Ja. Oder gab es da schon so Regelungen wie eben bei mir?
Nein.
Darf erst nach 22 Uhr? Nö, alles
raus. Also es wurde sicherlich hingewiesen, dass es dass Kinder jetzt doch mal in den Arm genommen werden sollen. Oder keine Ahnung, du, ich weiß nicht. Ich habe es gesehen und es war gruselig, ganz klar. Und es ist schon großartig auf jeden Fall. Und ich finde, wir sollten A, in den Song reinhören und B, wir sollten jetzt noch mal in das Video reingucken.
Und 13, wenn ihr, wenn es bei, genau, wenn es bei euch gerade noch nicht, wenn es bei euch gerade schon nach 22 Uhr ist, dann würden wir euch hiermit den pädagogischen Auftrag geben, auch mal reinzuschauen.
I'm not like other guys. Of course not, that's why I love you. No, I mean, I'm different.
Vorsicht, du bist kurz vor Copyright-Verletzungen, wenn du noch mehr Sätze sagst. Ja, ja.
Ja, Alex, was sagst du? Da wurde der gute Michael doch von einigen untoten Gestalten bedrängt, beziehungsweise er hat selbst ein bisschen mitgemischt.
Hat sich ja sogar eben. Ja, erstmal finde ich es großartig, dass das Video auch nur so in saumäßiger Qualität auf YouTube ist, also auf dem eigenen YouTube-Kanal von Michael Jackson. Aber ich glaube, das macht den Charme natürlich auch mit aus. Ja, krass. Sehr, sehr 80er auf jeden Fall.
Und Vorbild natürlich für viele, viele andere Zombie-Videos und so weiter, die dann noch folgen sollten.
Das konnte ich jetzt, ich wollte sagen, ich bin einfach filmszenemäßig nicht genug drin, zu wissen, wie weit war man damals eigentlich, was solche Sachen angeht. Aber wahrscheinlich hat es ja zwei sehr populäre Dinge miteinander verbunden. Ich finde es eher nochmal spannend, wie das auf dich gewirkt hat dann in jungem Alter.
Ja, ich meine, The Morphing-Effekte, die waren, glaube ich, schon so State of the Art, wo ihm dann irgendwie so Schnurrhaare dann aus der Backe wachsen und die Ohren dann irgendwie verlängert werden. Also besser konnte man das, glaube ich, damals nicht darstellen. Und
also findest du schon den Anfang des gruseligsten Part eigentlich?
Es ist natürlich schon sehr gruselig. Er mit so ausgehöhlten Wangen und so weit aufgerissenen Augen. Also er sieht schon wirklich sehr, sehr gruselig aus. Und diese verschiedenen Ebenen, die dann auch so miteinander vermischt werden. Also dass man sich halt nie sicher sein kann, was ist jetzt echt und was ist jetzt irgendwie Ende, ja. Film, was ist jetzt eingebildet. Das macht die Sache natürlich wirklich so effektvoll einfach.
Ich finde eigentlich Anfang und Ende. Also ich finde eigentlich am Ende, auch wenn sie in das Haus da eindringen und so, auch nochmal sehr, sehr gruselig. Ich finde die Mitte eigentlich recht brav, klar. Putzig, wenn er natürlich dann perfekt choreografiert mit denen einsetzt.
Es ist natürlich als Tanzvideo ist es natürlich auch erste Sahne, muss man einfach sagen.
Genau. Und ich muss sagen, ich habe jetzt dadurch, dass es hier natürlich der Song auch nochmal individuell aufgeteilt und umgeschnitten war und mal Pausen zwischen Parts und Refrain später kam, irgendwie nochmal anders und genauer vielleicht auch auf den Song gehört. Ja. Und ich finde es generell, also ja, wir haben es gesagt, ne, er sah sich als Performer und es war nie jetzt nur, ne, nie nur Sänger oder nur Komponist oder nur Tänzer oder irgendwas. Und dann muss man es halt schon einfach nochmal sagen, ja, das Gesamtkunstwerk Michael Jackson, aber wenn du dir wirklich mal die Gesangsspuren abseits deiner typischen Schreie und Laute und sonst was anhörst, so dafür, dass das dann vielerorts irgendwie auch nur eine einzige Spur ist, oder es klingt für mich jetzt nicht sehr gedoppelt irgendwie, wenn du eigentlich einen Haupttrack hast, der durchgeht und so, das ist einfach unglaublich gut. Und da steckt ganz viel von diesem frühen R&B auch drin, ne?
Ja.
Und dann hat er sich natürlich seine eigenen Charakteristika, tänzerisch wie gesanglich oder schreimäßig oder so, noch drumherum mit eingebaut. Und all diese kurzen, panischen, zuckenden Laute passen natürlich in diese Thriller-Thematik perfekt.
Genau, und da kommt natürlich auch noch so eine andere Problematik mit rein. Also Problematik, weil er ist ja schon als Kinderstar bekannt geworden, und jemand, der eine Kinderstimme hat, wie klingt er als Erwachsener? Und jetzt ist er halt hier 24 und er hat ja keine glockenhelle Stimme da, sondern du sagst es ja schon, er hat da irgendwelche Schreie eingebaut und er hat da wirklich schon eine sehr kraftvolle, auch raue Stimme, die eigentlich auch auf jeden Rocksong gut klingen würde. Muss man ganz klar sagen. Eine Sache, Alex, ich bin mir gar nicht sicher, ob du die kennst, aber eine Sache, da, wo wir jetzt hier von dem Video noch sprechen, die muss ich dir auch nochmal zeigen und die möchten wir euch dann auch nochmal zeigen, und zwar, wo ich sagte, das hat einige Nachahmer auf den Plan gerufen. Es gibt natürlich eine wunderbare Szene, Alex, die musst du einfach sehen, und zwar, das ist von Otto. Ich weiß nicht, ob du diese bekannte Szene aus Otto, der Film war es, glaube ich, aus dem ersten, kennst, wo er Heino parodiert. Wir müssen uns das angucken.
Okay.
Otto als Heino, und nicht nur einmal, sondern mehrfach, und schwarzbraun ist die Haselnuss. Guckt euch das auf Video an, wir müssen da gerade eben mal reingucken und wir hören uns gleich wieder.
Okay, Otto Walkes Schwarzbraun ist die Haselnuss. Ja, das ist ganz schön, wie man eigentlich das ganze Ding nochmal in 1:48 Sekunden auch erzählen kann. aus einer sehr, sehr deutschen Perspektive auf jeden Fall.
Ich bin anders als die anderen, ja, genau.
Der deutsche Michael Jackson. Ja, gut. Herrlich.
Alex, krieg
so, Thriller. Thriller, der Song. Ja, nein, ich überlege noch. Was macht Thriller so genial? Ich sage, wir haben ein absolutes Killer-Bass oder Minimoog-Synth-Bass-Riff, was, glaube ich, niemandem mehr aus dem Kopf geht. Wir haben diese typisch weichen Synthesizer, aber wir haben sie auch schon wieder, die Bläser an den richtigen Stellen, die für dieses nötige, dieses zackige auch. Ich glaube, das ist auch so oft synchron zu seinen Bewegungen, zu dem halt, ne? Das ist so wichtig, das muss mit diesem vollen Druck eines echten Blasinstruments kommen, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja.
Ich finde, die sind auf jeden Fall nochmal so ein Element, das den Song nochmal so ein bisschen höher heben einfach.
Genau, und wo du sagst, die Instrumentierung, ne? Also man muss sich da gar nicht so richtig drüber Gedanken machen, aber es ist einfach sehr perfekt produziert natürlich. Also man hat die Stimme da, man hat diesen Groove natürlich auch, der dann auch im Video sehr in die Länge gezogen wird, aber der funktioniert natürlich schon.
Na klar.
Willst du dir die Maxi-Single davon noch zulegen? Ich weiß nicht, wie lange die ist.
Nein, ich glaube nicht.
Bitte?
Glaube nicht. Das ist gut, wie es ist.
Okay.
Nee, weil das für mich eben nicht, weil das passt für mich auch nicht in diese Welt aus, da brauche ich den Special Dance Remix, aber wie gesagt, ich ist so... Es ist total zeitlos, aber anders. Es ist so unretro zeitlos. Weißt du, es ist nicht dieses so, oh geil, und jetzt die Lindrums höre ich mir nochmal in extra lang oder sonst was. Nee, das ist so Popmusik, wie sie produziert gehört irgendwie. Wobei ich sehe gerade, die Albumversion dauert ja schon fast 6 Minuten, ne? Aber nee, da würde ich nichts dran ändern oder verlängern oder sonst was wollen. So, wir müssen leider ein bisschen weitermachen. So viel ist, glaube ich, noch über Thriller und beteiligte Musiker, Schauspieler, Sprecher. Wir gucken zu Vincent Price. Reden könnten.
Natürlich, ja. Den dürfen wir nicht auslassen. Aber wir gehen einfach frech jetzt weiter, weil...
So machen wir es.
Wir hatten drüber gesprochen, dass Michael Jackson nicht mehr Disco macht, nicht mehr Rhythm and Blues, sondern dass er eigentlich auch seinen Sound weiter öffnen möchte. Und zwar geht's ganz schön rockig zu, in der Mitte des Albums,
Thriller. Ein Rocksong, der jedem gefallen soll.
Und zwar ist das
Be Dead, Be Dead. No one
looks to be mean. Ja.
Genau. Das ist doch ein Rocksong. Das ist doch einfach nur Krach.
Das ist einfach nur Krach. Das ist vor allem auch von Michael Jackson selbst geschrieben. Und es hat schon wieder einfach so ein Riff. Diesmal halt auch ganz klar auf der Gitarre, auf der E-Gitarre.
Wow.
Für die Ewigkeit. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, Eckhart, ist das wieder ein Fall für der Tag ist gelaufen? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nein, nicht. Also ich fand den Song damals gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben hier jetzt natürlich zwei Besonderheiten. Ne? Einmal haben wir da wirklich so ein markantes Gitarrenriff und da hat sich Michael Jackson oder beziehungsweise Quincy Jones wird es vielleicht gewesen sein, er hat sich da absolute Profis ins Studio geholt. Und zwar,
oh, ja.
Wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass Toto an den Aufnahmen zu Thriller involviert waren. Und hier ist es Steve Lukather, der Solo-Gitarrist von Toto, der aber nur die Rhythmusgitarre, also nur in Anführungszeichen die Rhythmusgitarre übernimmt, weil die Solo-Gitarre, da haben sie wirklich noch einen draufgesetzt. Alex, wer ist es? Wer spielt das Solo ein? Das ist
natürlich Eddie Van Halen, der das natürlich mal ebenso aus dem Handgelenk geschüttelt hat, wie er das halt macht. Ne? Und genau. Bis heute, ich kann es aus meiner Band bezeugen, beißen sich Gitarristen daran, beißen sich Gitarristen daran die Zähne aus. Und spätestens dann bis dahin nicht gemerkt hat, dass es ein Rocksong ist, hast du dann dieses 32-Noten-Tapping-Solo.
Das ist getappt, ne? Also das heißt,
genau.
Spielt nicht nur mit der linken Hand auf dem Griffbrett, sondern halt auch mit der rechten noch irgendwelche Töne.
Genau, richtig, richtig. Aber auch in der Geschwindigkeit, die wirklich, das ist alles nicht mehr feierlich, sag ich mal. Ja. Aber ja, genau, wie du sagst, Steve Lukather ist noch dabei, der auch bis heute ja noch Gitarrist und auch mit Sänger von Toto ist. Steve Porcaro, einer der vielen Porcaro-Brüder am Synthesizer und der legendäre Jeff Porcaro am Schlagzeug. Erweitert um viele andere Musiker.
Genau, und ich würde sagen, wir hören einfach nochmal rein.
Ja, ein Gitarrensolo, das eigentlich so drüber ist, wie es eigentlich für diesen Song sein muss. Oder ich meine, wenn wir uns jetzt auf dem Album so vorgearbeitet haben, dann ist so, der muss jetzt richtig rocken, dann muss das auch, dann muss das vermutlich genauso klingen und dann kann es auch schon mal passieren, dass ein Studiomonitor plötzlich, hier steht Catch Fire, aber jetzt eine Flamme aufgegangen ist oder einfach durchgebrannt ist, aber auch das kann dann mal bei der Power dieses Solos vorkommen. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz spannend, weil die Gitarre ist sehr, sehr weich gemischt, was ich aber irgendwo auch typisch Toto finde. Okay. Aber es ist alles so sehr, sehr samtig mellow. Wir haben dieses Fender Rhodes E-Piano sehr, sehr präsent die ganze Zeit im Sound. Und
du sagst, es ist präsent, Entschuldigung, aber man muss ja wirklich drauf achten, ne? Das sind ja so diese kleinen Kniffe eigentlich in der Produktion, ne?
Nee, du hast recht, präsent stimmt doch nicht, aber es ist ja anders. Es ist die Gitarre, die Rhythmusgitarre halte ich für recht dünn gemischt und es schlenkert sich so drumrum, sag ich mal so. Okay. Es ist genauso präsent wie die Gitarre, aber wie du sagst, genau, es ist eigentlich nicht so krass im Vordergrund. Genau, und auch die Synthesizer sind eigentlich total spärlich eingesetzt. Wir haben das vor dem Solo in diesem Part halt irgendwie, da flirrt dann so ein bisschen was, man merkt es hier über Kopfhörer auf der rechten Seite rum. Aber ansonsten, es passiert gar nicht so viel, aber von allem genug, dass es irgendwie so ein ganz eigenes Geflecht ergibt. Und ich meine, allein schon das Intro, allein schon dieser röhrende Sound, die auch später nochmal vor allem von dem Solo dum, 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 die auch dieses bedrohliche, synthetische Glockenläuten schaffen. Einfach total spannend arrangiert, finde ich, den Song.
Ich ich hatte ja gerade eben gesagt, ne, ich habe den Song damals schon irgendwie so ein bisschen abgefeiert, ne, in meiner Jugend quasi, also was heißt abgefeiert, ne, aber man nimmt das so mit und es ist ein geiler Song einfach. Heute kriege ich einfach, ja, er vermengt sich eigentlich mit einem anderen Song, beziehungsweise mit dem gleichen Song. Ach. Und zwar ist das die Parodie davon von Weird Al Yankovic. Und die heißt natürlich nicht Beat It, sondern Eat It. Und
natürlich.
Ich kriege das nicht mehr auseinander. Also ich kriege, ne, immer wenn ich Beat It höre, höre ich auch Eat It eigentlich. Und dieses völlig... Ja, es ist ja wirklich so ein Brachialhumor, aber es ist irgendwie so passend. Du kennst das, ne? Ja.
Es ist wie, ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja damals, wenn wir schon bei Toto sind, wir hatten ja damals unsere Folge über Afrika, das war, glaube ich, Folge 4. Da beschreibe ich ja das Ähnliche, ebenfalls wieder auf die auf Otto zurückgehende Problematik, dass ich bei Afrika an Arschgesicht denke. aber ja, nein, ich kann das verstehen und ja. Bin froh, dass es mir nicht bei allzu vielen Songs so geht. Jetzt weiß ich ja nicht, wie sehr du damals schon Rock sozialisiert warst, aber gab es dann kein Gefühl von, du sagst, du hast den abgefeiert, warum darf der denn jetzt auch Rockmusik? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe da Michael Jackson eigentlich kennengelernt und ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, die jetzt erst so im Nachhinein kommt, je mehr man über diese 80er-Jahre-Musik nachdenkt. Ich glaube, man hat einfach sehr viele Sachen als gegeben hingenommen oder sich einfach gefreut, dass es so tolle Musik ist. Aber wenn man das halt analysiert, wie viel zum Beispiel Reggae oder Ska oder was auch immer in den Popsongs drin war, was man einfach so hingenommen hat, das ist doch wirklich so eine Besonderheit eigentlich auch der 80er Jahre gewesen, dass man halt nicht mehr so eine strikte Trennung hat, dass man dann halt auch irgendwie das irgendwie hier Pet Shop Boys dann versuchen zu rappen und oder ne, Hip-Hop irgendwie zu inkorporieren und...
Es ist halt Pop als populäre Musik, ja, und genau. Es sind dann vielleicht Sachen, die in ihrer reinen Form vielleicht zu sperrig für oder nicht massenkompatibel genug fürs ganze Publikum sind und das eben einbauen, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die Beat It großartig finden, die aber bei einem kompletten Van Halen-Konzert irgendwie keine Ahnung was kriegen würden.
Wäre vielleicht so, ne? So eindimensional, genau.
Ja, genau, ne? Oder bei Reggae irgendwie so, ja, keine Ahnung, aber definitiv, ja. Und ich glaube, das ist der große Verdienst hier von Michael Jackson und natürlich von Quincy Jones, der übrigens damals auch Eddie Van Halen angerufen hat, ob er nicht ein Solo spielen möchte. Er hat das aber für einen Spaßanruf gehalten. Das hat sich dann gerade noch so aufklären können. Genau, und immer wenn man denkt, was kann denn da noch kommen, dann kommt ein Song, von dem ich glaube, dass er wahrscheinlich noch öfter gehört, gespielt, noch einen kleinen Ticken bekannter ist als Thriller und Beat It, oder? Was würdest du sagen? Oder widersprichst du mir?
Kann ich gar nicht genau sagen, aber es ist natürlich, der Song gehört natürlich zu den drei großen, würde ich sagen, auf dem Album, ne? Und wir haben Thriller, Beat It und was fehlt noch? Billie Jean natürlich. Und wieder was komplett anderes im Grunde genommen. Ne? Also wir haben...
Ja.
Diesen extrem tanzbaren Thriller-Song, wir haben den, ja, wobei, er ist natürlich auch tanzbar, er hat auch so einen Groove einfach, aber er ist so ein bisschen...
Hat ein ganz anderes Tempo.
Hat ein anderes Tempo, sagen, ne? Genau, und er kommt eher so...
Ja, noch cooler. Noch.
Ja.
Weil ich weiß nicht, cool kommt immer viel über den Bass, aber mit diesem Intro noch reduzierter und noch... Vielleicht dadurch noch tanzbarer.
Genau, gerade das Intro. Ne? Quincy Jones wollte das Intro sehr, sehr viel kürzer haben. Und Michael Jackson hat gesagt, nein, ich möchte das in der Länge haben, weil es bringt mich einfach zum Tanzen. Und
ich will tanzen,
das ist, glaube ich, die Sache. Es schleicht sich so rein. Ne? Es ist erstmal sehr unscheinbar, aber dann ist es einfach unwiderstehlich, so ein Tanzrhythmus. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit von Billie Jean.
Und es ist so dieses wunderbare, sich im Loop aufbauende. Wir haben gerade bei Beat It gesagt, da sind so viele Kleinigkeiten, die irgendwie zu diesem einen großen Ganzen zusammen ergeben. Nein, hier hast du das Schlagzeug. dann kommt düm, 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 dann kommt der Bass. Und dann hast du diese, dann hast du diese, ich kann es nicht beschreiben, diese ganz sanften, diese weichen schon wieder abflauen, bevor sie richtig da sind. Synthesizer. Das ist auch so ein Afrika-Ding. Keine Ahnung, da bin ich nicht genug drin für, um das korrekt beziffern zu können.
Aber dadurch wirkt natürlich seine Stimme wieder ganz anders, ne? Also das heißt, ja. er macht dann natürlich seine Faxen, womit er dann später, also was er dann wirklich bis zum Exzess ausgereizt hat, ne? Nicht nur, dass er singt, sondern dass er halt diese Geräusche immer macht. Und
die ich bei Beat It aber tatsächlich fast noch präsenter finde, weil sie immer die, ganz kurz zurückzugehen, weil sie immer diese in den Strophen diesen kurzen Raum nach jeder Zeile ausfüllen. Da ist immer so Platz und als nicht nur Gitarrist, sondern auch Background-Sänger einer Coverband, die diesen Song covert, kann ich mich da sehr mit amüsieren. Anderes Thema, Entschuldigung. Billie Jean, ja.
Gitarrist, wir wollen das nochmal sagen. Ne?
Nicht ja, ja, Gitarrist, das möchte ich, dass da
legt. Gitarrist, ja.
Ganz genau. Der dann aber während des Gitarrensolos
du stehst auch kurz Tisch, Rhythmus. Ne? Achso, Entschuldigung, ja.
Auch. Der während des Gitarrensolos auch kurz die Rhythmusgitarrenspuren auf der Kita mitspielen muss.
Okay.
Aber auch das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Billie Jean, Michael Jackson macht tatsächlich in diesem Song auch wieder ziemlich viel. Auch der ist wieder komplett von ihm allein geschrieben, was sich dann themenmäßig sehr gelohnt haben dürfte. Aber er spielt auch diesen von mir gerade umschriebenen Yamaha CS80 Synthesizer. Er hat den Song geschrieben, er singt den Song und die Streicher-Arrangements sind auch noch von ihm. Und dann hat er natürlich auch noch den einen Tanzschritt zu dem Song im Gepäck. Den Moonwalk.
Das heißt, Alex, wir hören in den Song rein, wir gucken uns das Video an natürlich.
Genau, wir schauen einmal rein ins Musikvideo zu Billie Jean und ihr findet es natürlich sonst auch in der Playlist. Ja, Michael Jackson in den Fängen eines Paparazzi. Nee, Paparazzo. Ist das der Singular? Ist das richtig?
Ja, Paparazzo.
Ja, ne? Eines Paparazzo. Genau, ja, wir sehen schon, wir sollen auch hier ein klein bisschen die Schattenseiten des Erfolgs gezeigt werden. Wie gesagt, hier in Form eines Paparazzo. Eigentlich ist der Song ja inspiriert von einer Frau, die Michael Jackson geschrieben hat. Und ihr nicht anerkannte Vaterschaft ihres Kindes, ihrer Söhne. Ja. Ja, genau, das ist nämlich, ich habe nämlich da auf irgendeiner Seite jetzt den wunderbaren Satz gelesen, she accused him of being the father of one of her twins. Also, kurz auf Deutsch,
okay, bitte.
Sie warf ihm vor, der Vater von einem ihrer Zwillinge zu sein. Und ich hätte mir, also wenn das wirklich da drin stand, dann erklärt sich da auch wiederum einiges von selbst. Aber er singt ja selber folgerichtig, The Kid is not my son. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dem Text. Ich finde, wir sind jetzt ein bisschen beim letzten ganz großen Hit angelangt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns bei Betrachtung der nächsten Songs so ein bisschen dem Anfang wieder nähern würden. Und ich glaube, wir sind uns ja schon soweit einig, dass das Album eindeutig von seinen Hits lebt. Und deshalb lass uns doch noch ganz kurz bei Billie Jean bleiben und lass uns vor allem kurz bei Produzent Quincy Jones bleiben, der, du sagst es bereits, immer noch unter uns weilt, wenngleich ja auch deutlich älter als Michael Jackson war.
89 mittlerweile.
Genau. Und hat aber, gibt immer mal wieder ein paar interessante Interviews. Vor ein paar Jahren hat er aber wirklich noch mal alles abgerissen und sich unter anderem über Michael Jackson ausgelassen, aber auch recht ehrlich gesprochen. Er weiß natürlich, wer Kennedy ermordet hat. Er hat gesagt, dass die Beatles die schlechteste Band sind, die er je gesehen hat. Paul McCartney ist der schlechteste Bassist, den er jemals gesehen hat.
Oi.
Genau. Warum Rapmusik scheiße ist und dass er mal ein Date mit Ivanka Trump hatte. Also es ist wirklich steckt ja, stecken viele Weisheiten eines 89-jährigen Mannes drin. Aber er weist auch darauf hin, dass er das, ja, dieses Hauptriff von Billie Jean für komplett geklaut hält. Und zwar vom Song State of Independence. Das stammt eigentlich vom Yes-Sänger John Anderson und Vangelis, ist aber nochmal besonders bekannt geworden in der Version von Donna Summer, auf der ein gewisser Michael Jackson neben vielen anderen Background-Vocals gesungen hat. Und ich muss sagen, ich konnte es so beim Hören nicht wirklich ertasten. Aber wenn man, es gibt da auch sehr, sehr gut gemachte YouTube-Videos, wo immer weiter gefiltert und sonst was hört. Es ist wirklich eine ziemliche Feinheit. Ihr müsst selber mal reinhören. Aber wenn man bedenkt, dass es auch aus demselben Jahr stammt, dann ist da schon eine gewisse Verwandtschaft da. Mhm. Warum er das als Produzent hinterher selber liegt, vielleicht weil er keinen Songwriting-Credit bekommen hat, man weiß nicht genau.
Okay, yeah.
Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht so Aussagen fehlen, dass er ohne Ende geklaut hätte, das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall sein Top-Beispiel, da ist auch durchaus ein bisschen was dran. Aber Quincy Jones,
also danke er für ist, deine Arbeit. Genau, und er ist um keine starke Meinung verlegen, sagen wir es so.
Keinesfalls. Ja, ja, er berichtet dann auch noch so schöne Stories, wie dann Ringo Starr aus dem Studio gejagt wurde, damit irgendein Jazz-Drummer drüber spielen konnte und so. Und ja, er, der Mann, weiß Bescheid. Wir wissen hoffentlich auch ein bisschen besser Bescheid über Thriller. Es ist das meistverkaufte Album, weil es wahrscheinlich günstiger war, als die 3 oder 4 Singles einzeln zu kaufen. Nein, Eckart, was meinst du?
Ja, wobei natürlich die, genau, ich meine, die Singles sind natürlich auch wirklich über einen längeren Zeitraum veröffentlicht worden, ne? Also zwischen Oktober 82 bis Januar 84 und ja, also ich würde schon sagen, dass warum kauft man sich so ein Album, wenn man die Singles kennt? Ich denke mal, weil man doch erwartet, dass da weitere Kracher-Songs drauf sind. Und wenn man sich das jetzt im Januar 83 gekauft hat, mit dem Wissen, dass da Billie Jean drauf ist und ein Duett mit Paul McCartney, dann hat man doch da wirklich einen ordentlichen Schnapper gemacht. Ne? Also nur, und da sind wir jetzt beim letzten Drittel des Albums, Human Nature, netter Song, Pretty Young Thing, PYT, netter Song, The Lady in My Life, wieder ein Rod Temperton Song, nett, ne?
Ein Rausschmeißer, ja.
All Killer, No Filler, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Es wäre halt auch mit den Songs ein gutes Album. Das Problem ist, wir haben halt hier nicht All Killer, sondern wir haben halt einfach ein paar Überkiller. Also ein paar Songs, die einfach, keine Ahnung, also find mal was, worauf sich so viele Musikfans wahrscheinlich einigen können. Also such mal Leute, die dir ins Gicht sagen, dass Beat It ein schlechter Song ist.
Genau,
so.
Genau.
Ja, du kannst, ne? Ich glaube, du kannst deine totalen Probleme mit der Stimme und seinen zuckenden Lauten haben, aber, ne?
Ja,
das schlecht zu finden. Das ist nicht so leicht, ne?
Ja, also Human Nature, wie gesagt, das ist irgendwie so eine Ballade, die wurde geschrieben von Steve Porcaro. Da haben wir wieder den Toto-Einfluss, der natürlich den Song für seine Tochter ursprünglich geschrieben hat und Michael Jackson durfte ihn dann einsingen und ist schon ein bisschen seicht einfach.
Ja, ich glaube, man könnte auch, du magst es anders sehen, ich glaube, man hätte auch aus Thriller und Bad, wenn man daraus die besten Songs genommen hätte und auf ein Album gepackt hätte, ich glaube, dann wär's dann, Ich frage mich schon, ich wollte es gerade sagen, dann hätte es noch mehr Rekorde aufgestellt, nee, aber das ist nochmal so eine Frage. Glaubst du, dieser Rekord wird jemals gebrochen werden als meistverkauftes
Album? Nee, das geht ja gar nicht mehr. Ich meine, technisch geht es eigentlich gar nicht mehr, weil heute natürlich Streams mit reinzählen in die ganzen Abrechnungen. Insofern kann natürlich kein Album mehr so häufig verkauft werden.
Und vor allem wird es ja immer noch verkauft. Ja. Man muss sich wirklich nur mal diese, es gibt wer macht das denn in Deutschland? Media Control, die deutschen Charts machen, genau. Die veröffentlichen ja jetzt auch quartalsweise die Vinyl-Charts. Und wenn du dir das anguckst, das sind die Hälfte dieser Liste besteht regelmäßig aus Alben aus dem letzten Jahrtausend. Und auch jetzt zum 40-jährigen Jubiläum kommt natürlich wieder eine neue Version auf dem Markt mit leicht abgeändertem Cover. Am 18. November erscheint die bei Epic Records. Man kann davon ausgehen, das wird schon wieder, ne? Es wird dadurch schon wieder steigen und schon wieder, wahrscheinlich sich sogar schon wieder weiter von anderen Alben absetzen auf dieser Position. Und ja, warum, ob das jetzt so sinnvoll ist, wenn man doch gleichzeitig das Album in vielen Flohmarktkisten für einen kleinen Preis findet, darüber kann man sich auch streiten. Gut, aber
es
auch das
gibt natürlich immer irgendwelche neuen Sachen, die dann mit draufkommen, irgendwelche Demo-Versionen, die es jetzt nicht auf die finale Version der LP gebracht hatten damals. Und,
also genau, die 40-jährige Williams Edition erscheint am 18. November und hier heißt es gerade Tracklist fürs Bonusmaterial to be revealed at a later date.
Oh,
insofern
okay.
Warten wir doch mal. Also auf CD kommt es auf jeden Fall als 2-CD-Set. Thriller-Era-Bonus-Material, including previously unreleased demos.
Junge, Junge.
Okay.
Na gut, wir lassen uns überraschen.
Wir lassen uns überraschen und vielleicht hören wir das Album danach nochmal mit ganz anderen Ohren.
Aber du fragtest ja gerade eben, wenn jetzt wirklich nur Killer auf dem Album gewesen wären.
Auf jeden Fall, nein, dann würde es sich auch zu sehr wie eine Best-of anfühlen. Ich finde, es gibt ja ein paar Künstler, wo sich irgendwie tatsächlich die Best-of als das ultimative Album etabliert okay. haben.
Ja, nee,
also
ja,
Bob Marley zum Beispiel. Ja. Jeder hat dieses Legend-Album eigentlich so, ne? Und dadurch ist man eigentlich schon zu verwöhnt irgendwie so. Und dann später die Zwischensachen zu entdecken. Und ich glaube auch, hier kamen ja nach seinem Tod, kamen ja auch tausend Compilations raus. Es gab dieses eine rote Album, wo seine tanzende Silhouette drauf war. Das hieß einfach nur King of Pop oder so. Das war dann auch, glaube ich, danach nochmal mein etwas tieferer Einstieg. Und genau, also all die Zwischensongs, die wir hier haben, die lernt man dann erst kennen. Und es ist dann auch einfach schön, dass ja, das Albumformat so auch nochmal schätzen zu können.
Genau. Alex, wir haben jetzt ja über alle Songs gesprochen. Welcher ist denn dein Lieblingssong von denen?
Eieieiei. Girl is Mine.
Wirklich, wa?
Ach, das ist schwer.
Lady in my life.
Ich finde, also da hat das für mich, ich habe das eben gesagt, mit welcher Musik kriegst du so viele Leute unter einen Hut irgendwie. Und das ist schon irgendwie auch, es ist einfach auch partytaugliche Musik, die ich sowohl gerne spiele, obwohl man die Songs so, also die relevanten oder die Hauptsingles so unglaublich oft gehört hat. Das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal. Eigentlich sollten einem die Ohren davon liegen. Eigentlich sollte man denken, so, ich kann das nicht mehr hören, aber es geht immer noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich danach gehe, irgendwie was ruft dann auch, wenn ich irgendwo als DJ bin oder sowas, was ruft dann auch auf der Tanzfläche am meisten einfach
ja.
Emotionen oder wo ist das größte verbindende Element, dann muss ich einfach sagen, wenn und wie Billie Jean anfängt, das hat den größten Effekt. Ich glaube, das Bassriff es schiebt alles noch, ohne zu sagen, dass das Musik, ich finde von der Komposition bietet fast schon interessanter oder vom Arrangement her interessanter, wie sich die Instrumente verzahnen, aber Billie Jean ist einfach, es hat die größte Coolness. Es ist das, wo dann irgendjemand nach dem fünften Bier versucht, den Moonwalk anzufangen und so weiter. Du weißt, was ich meine. Also,
du hättest mich gestern sehen sollen, genau, ja.
Ja, genau. Also irgendwie, es hat das sozial verbindendste Element für mich, würde ich mal behaupten. Wie ist es bei dir?
Ja, ich finde auch. Also Billie Jean, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, Wir sind ja durchgegangen. Ne? Es hat wirklich großartige Songs und ich finde aber immer, oder ich habe eigentlich immer gesagt, okay, Michael Jackson ist jetzt nicht so mein Superstar, aber Billie Jean fand ich immer gut. Und so ist es.
Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel hinzufügen.
Genau. Eine Sache vielleicht noch, das Cover. Zu schmusig oder doch ein bisschen mit Krallen? Also,
zu schmusig. Nee, ich, jetzt, wo man das Thriller-Video nochmal gesehen hat und auch seine vorsichtige, sanfte, eigentlich liebe Art zu sprechen da nochmal, kriege ich das schon ganz gut überein eigentlich.
Ja. Genau, und wenn man sich die, also ich habe die CD zufällig zu Hause, und wenn man sich die Special Edition zum 25-Jährigen dann aufklappt, dann sieht man auch das ganze Bild quasi, weil Michael Jackson liegt dann ja vor der Kamera und guckt da rein. Aber was man halt nicht sieht erst, ist, dass auf seinem Knie ein kleines Tigerbaby darum tollt, yeah. Und er stößt es so ein bisschen weg, weil so geht die Legende, er wollte nicht, dass es ist ja immerhin ein Raubtier, wenn auch halt ein junges, aber dann halt spielerisch ihm irgendwelche Kratzer zufügt und das kann man dann schon verstehen.
So wie er im Thriller-Video.
Ja.
Das ganze Foto inklusive des Tigerbabys scheint aber auch auf der 40 Jahre Überlebensversion jetzt abgebildet zu sein. Der Schriftzug ist zwar grausam, aber ich glaube, das ist eine Story fürs nächste Mal.
Genau.
Re-Releases, unnötig oder ein Verbrechen. Aber wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Bis dahin hören wir dich, Eckhard, in 2 Wochen wieder.
Dann bin ich auch schon sehr gespannt. Genau, da ist es wieder. Boys of Summer, der 80er-Jahre-Podcast, ist zurück mit einem frischen neuen Thema. Und Alex, ich kann dir verraten, es wird super fresh.
Ja.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.